Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Jessica, wir haben uns neulich unterhalten über das Spiralcurriculum. Ich war immer in der Annahme, dass beim Spiralcurriculum es darum geht, dass die Schwierigkeit mit jeder Stoffwiederholung erhöht wird. Also zum Beispiel in Mathe hat man erst den Zahlenraum bis 10, dann bis 20, um den 10er-Übergang zu haben. Dann geht man Zahlenraum bis 100, 1000 und so weiter. Und für mich war es so, dass die Schwierigkeit darin besteht, dass einfach die Zahlenmenge oder die Zahlengröße höher wird. Aber du hast mir erklärt, dass dem nicht so ist.
Genau. Also viele Kollegen kennen ja das Gefühl, man unterrichtet ein Thema ziemlich gründlich, man investiert viel Zeit und differenziert noch und ein halbes Jahr später scheint irgendwie alles weg. Also alles wegradiert irgendwie aus den Köpfen der Kinder. Das Spiralcurriculum verspricht dir eigentlich eine Antwort und gleichzeitig polarisiert das auch. Also manche feiern es als Lösung und manche, also als Lösung gegen Stoffhetze zum Beispiel, also dass man sich da durch den Rahmenlehrplan quasi abarbeitet und durcharbeitet. Andere wiederum kritisieren es als unklar, manche finden es oberflächlich noch und manche noch weiter irgendwie als aufwendig tatsächlich.
Dann lass uns noch mal kurz gucken, was genau ist das Spiralcurriculum und woher kommt es eigentlich?
Na, der Begriff an sich kommt von Jerome Brunner, ein Amerikaner aus der Entwicklungspsychologie. Die Mathematiker unter uns werden ihn ja kennen, weil er die These vom Reisprinzip aufgestellt hat für Mathematik. Und somit ist seine Grundidee, dass zentrale Inhalte dann immer wiederkehren. Auf höherem Abstraktionsniveau allerdings, mit erweiterten Denkoperationen und vor allem in neuen Kontexten.
Okay. Lass uns doch mal genauer auf das Spiralcurriculum gucken und auf den Kompetenzaufbau, der ja damit verbunden zu sein scheint. Das können wir an einem Beispiel machen. Ich würde sagen, wir nehmen das Plusrechnen aus der Mathematik. Zeig uns doch mal, wie dieser Kompetenzaufbau über die verschiedenen Klassen verteilt ist.
Na, wenn, also viele Erwachsene denken irgendwie, Plus ist halt Plus und eine Plusaufgabe, die bleibt irgendwie eine Plusaufgabe. Und für Kinder stimmt das nicht. Denn was sich da verändert, ist nicht das Rechenzeichen, sondern wirklich die Denkaufgabe, die dann dahinter versteckt ist. Und wenn man sich die Klasse 1 anguckt, da geht es hauptsächlich um eine Handlung. Also da es geht darum, dass die Kinder diese Handlung auch verstehen. Das Plus an sich ist kein Zeichen, dann, sondern eher ein Handeln. Das heißt, wenn ein Kind 5 Plätzchen nimmt und 2 dazulegt, dann ergibt das irgendwie die Zahl 7. Also es lernt also, dass die Zahl 7 aus 5 und 2 besteht.
Also geht es da hauptsächlich um Mengen, dass die Kinder diese Mengen begreifen und man die zusammenführen kann.
Genau, also die Kinder lernen quasi, okay, was passiert, wenn ich etwas dazulege? Die Kinder zählen ab, sie schieben zusammen, die sehen irgendwie eine Menge wachsen. Das heißt, die Kinder bauen ein Grundverständnis von Mengen und Veränderungen auf und es denkt einfach konkret und nicht abstrakt, sondern es hat wirklich diese Plättchen einfach gelegt. Das heißt, das Rechenzeichen an sich ist halt irrelevant. Man könnte es tatsächlich auch weglassen. Es ist nebensächlich in dem Moment. Das hat für die Kinder gar keine Relevanz.
Also daher ist auch gerade in der ersten Klasse wichtig, viel mit haptischem Material zu arbeiten, wo die Kinder dann die Plättchen hin und her schieben können und diese Mengen auch sehen und weniger jetzt abstrakte Aufgaben irgendwie im Heft zu rechnen.
Genau, also es ist wichtig, die Kinder so lange wie möglich mit Material liegen zu lassen, egal in welcher Form, und sie auch versprachlichen zu lassen, weil das ermöglicht einfach eine viel tiefgreifende Vertiefung irgendwie in die Materie, in der Sprache, im Verständnis. Und so werden einfach diese Grundverständnisse von Mengen einfach befestigt. Wenn die Kinder weder Material anfassen dürfen, noch darüber reden, was sie feststellen, dann sind diese Grundvorstellungen nicht tief genug, um darauf aufbauen zu können.
Da hast du ja auch relativ viel diese Montessori-Stäbe benutzt, ne? Wo die Kinder dann die Zahlen zerlegen können und gucken können, mit welchen Kombinationen kann ich eigentlich eine 7 erschaffen.
Man kann irgendwie alles an Material benutzen, was die Läden hergeben. Also ich arbeite sehr gern mit Jenes-Material oder mit Montessori-Material. Man kann sich aber Kisten irgendwie mit Knöpfen zusammen basteln. Man kann auch irgendwie die Kinder stanzen lassen. Also es ist egal, womit man arbeitet, womit die Kinder irgendwie hin und her schieben, sondern hauptsächlich, die haben etwas in der Hand, was sie wirklich anfassen können. Und das, da würde ich einfach auf das Wort begreifen, zurückgreifen wollen. Die Kinder müssen erstmal irgendwie wirklich anfassen zum Verstehen.
Okay, also erste Klasse, haptische Übung, um dieses Mengenverständnis zu bekommen. Und der Operator Plus ist eigentlich eher irrelevant und kann eigentlich in dem Fall vernachlässigt werden. Dann taucht das Plusrechnen wieder auf im Spiralcurriculum. Und zwar wann?
Na, in der zweiten Klasse geht es dann weiter. Also viele Lehrkräfte werden meinen, naja, da erweitern wir einfach irgendwie den Zahlenraum. Aber tatsächlich ist dem nicht so. Die Kinder sollen irgendwie auf dem Wissen, was sie aus der ersten Klasse mitgenommen haben, zurückgreifen und in anderen Aufgabenformaten irgendwie zu neuen Zwecken quasi benutzen können. Dann soll das Kind jetzt zum Beispiel 8 plus 7 zusammenrechnen. So, da fängt es an, irgendwie das Zeichen, das Rechenzeichen gewinnt an Wichtigkeit. Das Kind könnte anfangen zu zählen. Das würde aber bedeuten, es hat diese Mengenvorstellung halt nicht. Wenn wir unsere Arbeit gut gemacht haben in der ersten Klasse, kann das Kind irgendwie die 7 zerlegen aus der ersten Klasse, weil es da schon gesehen hat, okay, die 7 kann ich aus einer 2 und einer 5, also in einer 2 und einer 5 zerlegen. Und dann hat es auch gelernt, dass 2 und 8 eine ziemlich wichtige Zahl rausgeben, nämlich die 10.
Das sind die verliebten Zahlen, dann die sitzen müssen.
Die müssen ganz sicher sitzen. Und dann ist das relativ einfach, dann zusammenzurechnen, ohne gezählt zu haben. Das heißt, das Kind lernt keinen neuen Inhalt, sondern es ist nur altes Wissen, nämlich das Zerlegen für einen neuen Zweck, und zwar das Rechnen. Also Plus ist jetzt irgendwie nicht mehr Handeln, sondern Denken tatsächlich und nicht Zählen.
Okay, also ist jetzt der Transfer von ich habe die Mengen begriffen, genau, zu
ich habe drüber nachgedacht.
Ich habe drüber nachgedacht, okay. Dann taucht das Plusrechnen erneut auf.
Genau, dann geht es darum, irgendwie meinen Weg zu erklären.
Das also, ist jetzt Klasse 3 dann schon.
Genau, das ist Klasse 3, also und auch schon Ende Klasse 2 vielleicht. Ich erkläre und ich begründe. Jetzt ändert sich die Aufgabe wieder, also nicht die Zahlen, sondern wirklich die Anforderung. Die Aufgabe lautet dann, rechne 8 plus 7 und erkläre deinen Rechenweg. Das heißt, das Kind muss seinen Denkprozess verbalisieren, es muss Entscheidungen begründen und es muss einen Rechenweg strukturieren können. Also ein Kind sagt zum Beispiel dann, ich habe die 7 zerlegt, weil ich zuerst auf 10 kommen wollte, weil das zu den verliebten Zahlen irgendwie führt. Und das ist einfacher dann zu rechnen. Das ist irgendwie eine hohe kognitive Leistung, die in Klasse 1 irgendwie nicht wirklich erbracht werden kann. Und da merkt man, dass unser Curriculum quasi nicht darauf abzielt, dass wir Inhalte immer wieder wiederholen und einfach nur erweitern. Es zielt darauf ab, dass wir altes Wissen immer wieder wiederholen, hervorrufen und weiterentwickeln.
Der Zahlenraum wird in der Klasse 3 trotzdem erweitert.
Es wird erweitert, aber die Kinder können trotzdem auf ihr Vorwissen zurückgreifen und die Zahlen genauso zerlegen.
Warum? Also du hast ja in der Klasse 2 dieses strategisch Anwenden und Klasse 3 dann Begründen und Reflektieren. Du hast ja aber einen Unterricht, wo du sagst, du willst schon relativ viel verbalisieren und reflektierst ja auch viel mit den Kindern. Wäre das dann in deiner Art zu unterrichten dann nicht auch schon in der zweiten Klasse so, dass du mit den Kindern drüber sprichst, was sie machen?
Natürlich, wenn die Zeit es zulässt, irgendwie, dass man das sogar schon in der ersten Klasse mit den Kindern wirklich verbalisieren kann, ist doch super. An vielen Ecken machen wir uns nichts mehr, fehlt ja die Zeit, aber je mehr wir über unser Handeln sprechen und die Kinder sprechen lassen und erklären lassen, umso weiter kommen wir, umso, umso befestigter sind die Kinder auch irgendwie in dem, was sie lernen. Und dann kann man später wirklich immer wieder darauf zurückgreifen, ohne dieses Problem zu haben, dass das Wissen wie gelöscht irgendwie zu sein scheint.
Dann taucht das Plusrechnen in Klasse 4 erneut auf.
Genau. Im Grunde, es kann auch irgendwie, also die Stufen sind an der Stelle irrelevant, weil der Zahlraum ist dann irrelevant. Es geht darum, zum Beispiel dann in den höheren Klassen, dann kommt das schriftliche Rechenverfahren, in welchem Zahlraum auch immer. Und dann wird nochmal irgendwie 8 plus 7 zusammengerechnet. Und dann kann das Kind schon wieder irgendwie auf die Zerlegung zurückgreifen. Das heißt, es wird zum Beispiel die 7 auch wieder zerlegen können, es wird bündeln, es wird Stellenwissen, Stellenwertwissen irgendwie anwenden. Es ist also das innere Denken aus den früheren Stufen wird jetzt formal. Das wird nicht mehr, es wird nicht mehr geschoben, es wird irgendwie, es ist alles geregelt, es wird schriftlich fixiert, es ist ein komplett abstraktes Denksystem, was gerade passiert auf dem Papier. Und das ist nur möglich, wenn die Kinder irgendwie all diese Stufen vorher durchlaufen haben. Und das im kleinen Zahlraum, das reicht schon.
Also geht das Spiralcurriculum an sich gar nicht darum, diesen Zahlenraum zu erweitern und dadurch diese Schwierigkeitserhöhung zu haben, sondern es geht tatsächlich darum, sag ich mal, immer so kleine Stufen der Kompetenz hochzuschreiten, mit dem Nebeneffekt, dass man dann noch größere Zahlen einfach mit dabei hat.
Genau, also das Rechenzeichen bleibt eigentlich gleich, nur die geistige Leistung wächst mit den Aufgaben quasi. Also in jeder Klassenstufe rechnen die Kinder weiterhin mit Plusaufgaben, aber sie lösen nicht dieselben Denkaufgaben. Und das ist der Punkt. Und das ist ein häufiger Fehler, was gemacht wird. Man denkt, man erweitert den Zahlenraum und da sieht man auch in den Heften ganz oft, die Aufgaben sind von Jahr zu Jahr gleich. Und das ist ein Fehler. So sollte es nicht sein, sondern der Prozess sollte so sein, dass die Kinder wirklich mit ihren Denkaufgaben irgendwie wachsen. Und selbe Aufgabenformate von Jahr zu Jahr zu benutzen, ist verkehrt.
Gut, also wenn ich dich richtig verstehe, ist es jetzt so, wir bauen immer kleine Kompetenzen auf, die dann auch langfristig erhalten bleiben und gehen dann eine Stufe höher, erhalten oder nutzen das Erlernte und abstrahieren das eigentlich immer weiter.
Genau, also Kompetenzen entstehen ja nicht einfach nur so punktuell, sie entwickeln sich ja über die Zeit durch auch Wiederholungen und Variationen. Und es funktioniert wirklich so, dass wir erstmal verstehen, also wir verstehen, wir wissen, dann benutzen wir Strategien, wir wenden Strategien an und zum Schluss begründen wir und reflektieren. Und für alle, die sich noch an ihr Referendariat irgendwie erinnern können, da wurde wahrscheinlich die Taxonomie von Bloom irgendwie benutzt. Und genau so ist es auch aufgebaut. Also erstmal die erste Stufe ist wirklich die Kinder wissen. Die Kinder danach verstehen, die Kinder wenden an und danach geht es um Reflektieren, Begründen und so weiter und so fort. Auch das ist genauso aufgebaut.
Ich habe ein bisschen recherchiert und mir mal Kritikpunkte rausgesucht, die an das Spiralcurriculum gestellt werden. Vielleicht kannst du ja dann immer entweder die Kritik entkräften oder sagen, was an der Kritik dran ist. Ein Kritikpunkt, den ich relativ häufig gesehen habe, ist, dass das Spiralcurriculum oberflächlich ist.
Ja, das ist tatsächlich eine häufige Kritik irgendwie, die irgendwie ansatzweise verständlich ist, aber irgendwie tatsächlich falsch, weil das Problem ist nicht das Spiralcurriculum selbst, sondern eine falsche Umsetzung dessen. Die Oberflächlichkeit, die entsteht ja tatsächlich dann, wenn die Inhalte immer wieder wiederholt werden, ohne dass die Denkoperationen irgendwie verändert wurden und ohne neue Anforderungen. Und das Das ist dann wieder ein Problem. Echtes Spiralcurriculum wäre dann, würde verlangen, irgendwie wirklich steigende kognitive Komplexität, neue Operatoren, veränderte Perspektiven. Also so, dass die Kinder wirklich gezwungen sind, neu zu denken und aber das Wissen anwenden müssen, was sie schon erlernt haben. Und so wird es tatsächlich nochmal wiederholt, ohne dass es langweilig ist, ohne dass man das Gefühl hat, alles dreimal durchzukauen, sondern wirklich konsequent irgendwie die Kinder in die nächste Anforderungsbereich irgendwie zu bringen.
Okay, also das heißt, wenn man diese Kompetenzorientierung der Spiralcurriculum verstanden hat, kann man auch gezielt diese Kompetenzen triggern und dadurch ist es gar keine Wiederholung, sondern man arbeitet eigentlich gezielt an der Kompetenz, die dann ja praktisch pro Klassenstufe entsprechend gefordert wird.
Studien zur tiefen Verarbeitung zeigen ja, dass Lernen dann nachhaltig ist, wenn Wissen in unterschiedlichen Kontexten angewandt wird. Und genau das ist eigentlich ein Spiralcurriculum. Also die Oberflächlichkeit ist nicht die Spirale an sich, sondern dieses Gefühl bekommt man einfach, wenn eine Wiederholung ohne Progression stattfindet. Ähnlich wäre es irgendwie im Sportstudio auch. Wenn man ohne Progression arbeiten würde, dann wäre es auch irgendwie komplett öde. Also wenn wir nicht jedes Mal irgendwie neue Reize setzen würden, so ähnlich ist es auch.
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass das zu viel Zeit kostet und man nicht vorankommt.
Genau, also diese Kritik, die basiert auf einem linearen Lernverständnis. Also nach dem Motto, wenn wir etwas nicht fertig oder abschließen, dann kommen wir halt nicht weiter. Die Gedächtnisforschung widerspricht allerdings dem ganz klar, weil die Vergessenskurve von Ebbinghaus, glaube ich, die zeigt ganz eindeutig, einmal gelerntes Wissen zerfällt einfach schnell. Also wenn es nur einmal irgendwie benutzt wurde, dann kann man davon ausgehen, es ist nicht nachhaltig. Und auch wenn es nicht immer wieder reaktiviert wird und aktiviert wird, dann ist es auch schnell weg. Also langfristig spart ein Spiralcurriculum Zeit, weil weniger Reparaturunterricht stattfinden muss zum Beispiel, weil weniger Grundlagen fehlen, weil man die Sachen wirklich tiefgreifend aufgearbeitet hat. Und dann kommen immer weniger diese Momente, oh, das hatten wir doch schon mal, was für viele Kinder einfach zu Frustration und Desinteresse dann am Ende fehlt. Also man muss wirklich eine Zeitersparnis irgendwie, mit Zeitersparnis tatsächlich dann am Ende rechnen und auch mit mehr Motivation.
Dann gibt es den Kritikpunkt, dass das Spiralcurriculum zu unklar ist. Also man weiß gar nicht genau, was denn die Kinder konkret können sollen.
Naja, da kann man an der Stelle sagen, also die Kritik ist vielleicht berechtigt, wenn der Unterricht tatsächlich nur in Themen gedacht wird und wenn Kompetenzen nicht explizit benannt werden. Also das heißt, wenn die Kinder irgendwie gar nicht wissen, wozu die das machen und was sie davon haben am Ende quasi. Da ein Spiralcurriculum funktioniert aber nur dann gut tatsächlich, wenn Kompetenzziele transparent sind. Zu dem Thema haben wir ja bereits eine Folge irgendwie aufgenommen. Es funktioniert auch nur, wenn Lehrkräfte tatsächlich wissen, was sie entwickeln sollen und wenn Themen einfach nicht nur einfach so behandelt werden, weil sie behandelt werden sollen, sondern dass es wirklich darum geht, tiefgreifender zu arbeiten und so nachhaltig wie möglich, dass die Kinder auf das Wissen immer weiter aufbauen können.
Du hattest ja gerade gesagt, dass es nur funktioniert, wenn die Lehrer wissen, was sich entwickeln sollen. Darauf folgt eigentlich schon der nächste Kritikpunkt, der knüpft da an. Und zwar sagen viele, dass es nur funktioniert, wenn man eine genaue Lernstandsanalyse hat.
Ja, das stimmt ja auch tatsächlich, glaube ich. Weil, aber nicht als Nachteil, wie vielleicht viele dann jetzt denken würden, sondern tatsächlich ein Vorteil, weil dann weiß ich immer als Lehrkraft, wo meine Kinder gerade stehen und was sie brauchen. Spiralcurriculum heißt also Vorwissen ernst nehmen, Vorwissen kennen und darauf aufbauen. das Ganze aber so aufbauen, dass man tatsächlich irgendwie aufbauen kann. Lernstände werden dann regelmäßig aufgegriffen und Lernprozesse werden dann immer irgendwie angepasst. Man braucht aber keine permanenten Tests dazu. Oft reicht es nur irgendwie zu beobachten, kurze Diagnosenaufgaben durchzuführen, Schülererklärungen irgendwie nochmal erläutern lassen, um das zu verstehen, um sicher zu sein, um das einzuordnen. Es reicht, das sind, also die Methoden dazu sind vielfältig und auch kurzweilig tatsächlich, um einfach einen Überblick zu haben, wo stehen da gerade die Kinder oder ganz am Anfang, welches Vorwissen bringen sie noch mit. Das ist die größte Empfehlung, die ich aussprechen würde, irgendwie zu Beginn jeder Reihe einen Kurztest irgendwie zu machen, welche Kompetenzen müssen die Kinder mitbringen, damit ich hier an der Stelle weitermachen kann. Weil wenn diese
Kompetenzen... Und wo sind die Defizite wahrscheinlich, ne?
Naja, welches Wissen bringen die Kinder mit, welche Kompetenzen bringen sie mit, welche sind noch da und was muss irgendwie doch irgendwie wiederholt werden. So, und wenn ich weiß, die Zerlegung der Zahlen zum Beispiel, die ist jetzt immer noch gut, dann brauche ich sie nicht groß thematisieren und dann kommt schon jetzt nicht dieses, oh, das hatten wir schon mal und da ist schon wieder, sondern okay, ich habe es gecheckt, ich weiß, sie können es, dann kann ich weitermachen.
Da hatten wir ja auch über die TÜ von dir schon mal gesprochen. Ich weiß, wir zum Beispiel, benennen sie ja immer wieder. Wer die Folge noch nicht gehört hat, gerne nachhören. Wo es ja auch darum geht, zu wissen, wenn ich weiß, demnächst kommt dieses Themengebiet wieder ran, das sind so die Kernkompetenzen, die bei den Kindern sitzen sollten, dann flechtet man die ein paar Wochen vorher in die TÜ wieder ein oder hält sie dauerhaft in der TÜ immer mal wieder drin, damit die einfach präsent bleiben bei den Kindern. Für mich hört sich das jetzt gerade so an, dass wenn man diesen Kompetenzaufbau hat und alles aufeinander aufbaut, dass man dann eigentlich mehr oder weniger einen Vierjahresplan braucht, damit man mit diesem Spiralcurriculum überhaupt arbeiten kann.
Naja, also man braucht ja schon eine Planung, aber wahrscheinlich anders als viele Kollegen halt denken. Also man braucht wirklich eine grobe Langfristperspektive irgendwie. Man braucht schon Absprachen im Team. Man braucht Klarheit über Kernideen und Kernkompetenz, die wir als Kollegium quasi auf jeden Fall schulen wollen in den Klassen. Man braucht aber nicht irgendwie jede Stunde komplett durchplanen und einen Entwicklungsplan für jedes Kind irgendwie minutiös haben. Wichtig ist, dass wir einen Plan haben. Also ich glaube, es ist wichtig zu wissen, welche Ziele und welche Kompetenz wollen wir bei den Kindern irgendwie aufbauen.
Kann man dann dafür zum Beispiel diesen Stoffverteilungsplan nehmen und den dann einfach um Kompetenzen anreichern?
Naja, meist, also ja, theoretisch könnte man das schon irgendwie als Grundlage im Kollegium benutzen, um das zu machen. Meistens ist es aber so voll schon irgendwie mit dem ganzen Stoff, weil es handelt sich wirklich nur um den Stoff. Meistens gibt es noch vielleicht Methoden, die noch eingebaut werden, aber vielleicht könnte man das nochmal mit Kompetenz dazu, aber ich glaube auch Kompetenzen sind Sachen, die wir im Kollegium besprechen müssen. Wir müssen uns einigen auf eine Grundlinie irgendwie von Kompetenzen, von denen wir nicht abrücken wollen zum Beispiel. Und das wird schwierig.
Inwieweit schwierig? Sich als Kollegium zu einigen?
Sich als Kollegium tatsächlich zu einigen und zu gucken, für manchen ist das wichtig, für andere sind andere Kompetenzen irgendwie wichtiger und manche wollen einfach nur mit dem Stoff fertig werden. Ich glaube, an der Stelle, ich fühle mich immer irgendwie relativ frei. Ich hatte heute ein Treffen tatsächlich mit einer Kollegin vom Seminarum. Wir haben auch drüber gesprochen. Es ging um die Malfolgen. Bei mir steht die schriftliche Multiplikation gerade an der Stelle und viele Kinder beherrschen das kleine 1x1 nicht. Das heißt, momentan helfen wir uns mit Tafeln, aber das kann ja nicht der Weg sein. Und ich muss zurückrudern einfach. Also das funktioniert vorne und hinten nicht. Das muss dann nochmal irgendwie thematisiert werden. Und dann ist halt die Frage, okay, mache ich weiter, koste was wolle, weil ich möchte auch mit meinem Stoffverteilungsplan fertig werden. Oder sind mir die Kompetenzen der Kinder irgendwie wichtig? Die können formal vielleicht die schriftliche Multiplikation erlernen, ob sie die dann verstanden haben, ob sie überhaupt die Multiplikation an sich verstanden haben, steht gerade eher im Raum. Und da ist es die Frage, ob ich irgendwie an meinem Stoff oder an den Kompetenzen irgendwie halten möchte.
Okay, also ist Stoff und Kompetenz voneinander getrennt. Das heißt, wenn du jetzt im Stoff die schriftliche Multiplikation hast, aber feststellst, dass vorangegangene Kompetenz noch nicht ausgebildet ist, müsstest du theoretisch dich jetzt entscheiden, bleibe ich beim Stoff und ziehe es einfach durch? Oder ist für mich die Kompetenz, die eigentlich früher hätte erlernt werden sollen, so wichtig, dass ich sage, das muss ich einfach nochmal aufgreifen? Auch in der Hinsicht, dass man im Stoff dann eventuell hinterherhängt.
Genau. Na, also die Stoffverteilungspläne in den Schulen, die werden pro Jahrgang irgendwie gemacht. Und das würde ich ganz anders aufziehen wollen. Ich würde pro Thema irgendwie das rannehmen. Das heißt, bleiben wir bei der Multiplikation, dann ab Klasse 2 wird das kleine 1x1 gelehrt sozusagen. Und dann könnte man sich dieses Thema nehmen und dann in jeder Stufe könnte das Kollegium daran arbeiten, wirklich Kompetenzen aufzuschreiben. Also welche Kompetenzen sind für dieses Thema? Und dann wäre es viel sinnvoller, genauer zu gucken. Man würde nicht irgendwie durch die Themen da durchrasen, sondern man würde genau auf die Kompetenz der Kinder achten. Also ich würde auf diese Stoffverteilungspläne komplett verzichten und wirklich nur themenbezogen, also wirklich, man nimmt den Rahmenlehrplan auseinander, nimmt da alle inhaltsbezogenen Kompetenzen und macht daraus irgendwie einen Plan nach Kompetenzen. Für alle Jahrgänge. Das heißt, jeder weiß ganz genau zu diesem Thema, da sind meine Kompetenz A, B und C, die ich auszubilden habe in diesem Jahrgang. Das ist doch super. Also finde ich viel sinnvoller, als irgendwie dadurch Themen irgendwie durchzurennen und Panik zu bekommen, weil man einfach nicht weiter ist. Mhm. Also die Überlegung sollte ja nicht sein, irgendwie welches Thema nehme ich jetzt ran, sondern es sollte immer die Überlegung sein, wie bilde ich dann über das ganze Jahr irgendwie diese Kompetenz aus.
Also ist eigentlich schon der Stoffverteilungsplan
der ist schon an sich verkehrt. Also genau, ich glaube, viele Schulen sind da drin so gefangen und das ist an vielen Schulen, also zu Ende des Sommerferien sollen die Stoffverteilungspläne irgendwie fertig sein, dann werden sie in die Cloud der Schule quasi hochgeladen und auf wahrscheinlich nie wiedersehen. Also ich hatte mal einen Test gemacht, irgendwie, inwieweit diese wirklich angeguckt werden, teilweise von den Schulleitungen, und ich kann einfach berichten, beim ersten Mal habe ich es richtig akkurat gemacht und beim zweiten Mal habe ich ein Fach ausgelassen. Und das wurde nicht bemerkt. Das heißt, es hat sich danach, ich habe sie hochgeladen und viel Zeit irgendwie investiert für nichts.
Arbeitest du mit dem Stoffverteilungsplan oder ist es tatsächlich eher so eine Sache, die du machst, weil du sie machen musst, aber für dich hat es eigentlich gar keinen Mehrwert?
Nee, tatsächlich, ich arbeite nicht mehr damit. Ich arbeite tatsächlich nach großen Themen und Kompetenzen. Weil ich mache es mittlerweile auch schon so lange, ich weiß, welche Themen irgendwie rankommen. Also der Rahmenlehrplan ist irgendwie, ich habe es auf Papier, auf dem Rechner, das ist mein, ich habe sogar zu Hause in mehrfacher Ausführung, in bunten Farben, je nach Themen und Kompetenzen. Also ich weiß, was rankommt, wie, was, weshalb rankommt, und ich arbeite nach Kompetenzen, weil das alles andere irgendwie keinen Sinn macht. Und ich bin eher der entspanntere Typ irgendwie, ich bilde lieber Kompetenzen halt, als ich mit dem Stoff fertig werde und am Ende sitzt gar nichts. Mhm. Also was nützt mir das, im Klassenbuch eintragen zu können, ich habe dies und das alles gemacht, oh, ich bin fertig, aber die Kinder haben davon nichts mehr.
Und wenn du diese Kompetenzen erstellst für eine Klassenstufe, die verändern sich ja auch nicht mit den Jahren, oder? Also das heißt, wenn ich bin jetzt eine Lehrkraft und unterrichte immer 1. bis 3. Klasse, wenn ich das einmal für jede Klassenstufe erstellt habe, dann hätte ich das bis zur Rente Oder ändert sich das irgendwann mal?
Ich bin der falsche Ansprechpartner, wenn man diesen Satz hat, dann habe ich das einmal gemacht und das kann ich immer wieder verwenden. Aber ja, theoretisch, bis das Kollegium sich nochmal zusammen hinsetzt und nochmal irgendwie ranfeilt. Aber das, wenn man es einmal als Kollegium erstellt hat, für alles sozusagen, dann sind es irgendwie Kleinigkeiten, die man vielleicht noch anpassen muss und soll, weil man Sachen festgestellt hat. Aber es ist viel sinnvoller, das so zu machen, das wirklich als ganze Tabelle für alle Stufen zu haben. Also ein beliebtes Beispiel sind zum Beispiel die Malfolgen. Die Malfolgen in Brandenburg, die Kinder sollen zum Beispiel das kleine 1x1 nicht automatisiert können. Das müssen sie erst ab Stufe C, also am Ende der vierten Klasse, automatisiert haben wollen. Fakt ist aber, viele Lehrkräfte verlangen, dass die Kinder das schon irgendwie auswendig lernen am Ende der Klassen 2. So, und da ist es irgendwie fraglich, ob das irgendwie tatsächlich so sein muss, weil ab Ende Klasse 2 sollen die Kinder das mit den Kernaufgaben irgendwie lösen können und nicht automatisiert haben. Viel wichtiger ist es, und da gehen einfach viele Kollegen einfach viel zu schnell ran. Das heißt, die Kinder werden gezwungen, das auswendig zu lernen. Das bedeutet aber, das additive Verfahren wurde einfach wirklich außer Acht gelassen, weil so viel Zeit haben wir ja sonst irgendwie nicht. Das auswendig lernen kostet ja viel Zeit oder wird nach Hause irgendwie verlagert. Da könnte man auch irgendwie über Chancengleichheit nochmal irgendwie sprechen. Und da ist es viel mehr, also es hat viel mehr Sinn, irgendwie zu sagen, okay, die Kernkompetenz in Klasse 2 ist es, dass die Kinder das additive Verfahren der Multiplikation verstehen, dass sie die Bilder dazu irgendwie zeichnen können, dass sie Bilder zu Aufgaben irgendwie verbinden können, dass sie verstehen irgendwie, was das tatsächlich sprachlich bedeutet. Und so weiter und so fort. Und vielleicht, dass sie auch noch die Kernaufgaben, dass sie dementsprechend Rechenaufgaben lösen können, anhand der Kernaufgaben. Und dann erst in Klasse 3, wenn diese Kompetenz setzen, dass erst dann irgendwie das systematisierte Lernverfahren quasi vorangetrieben ist. Mhm. Dass die Kinder die Malfolgen auswendig lernen, da streiten sich die Geister. Ich sage immer den Kindern, also ich möchte nicht an der Kasse stehen und irgendwie grob nachrechnen müssen und das dauert alles ewig. Da gibt es Für und Wider, muss jeder irgendwie für sich entscheiden. Fakt ist aber, der Rahmenlehrplan zeigt, das automatisierte Rechnen, also das automatisierte 1x1 soll bis Ende Klasse 4 abgeschlossen sein.
Und du plädierst eher dafür, die Kompetenzen vorsichtig aufzubauen, weil die Kinder wenig davon haben, um was zu automatisieren, was sie eigentlich gar nicht richtig verstanden haben.
Vorsichtig ist das falsche Wort. Nachhaltig ist
nachhaltig,
das richtige.
Okay.
Es soll nachhaltig sein. Es nützt nicht irgendwie, dass die, was bringt mir das, wenn ein Kind die Malfolgen perfekt beherrscht, aber überhaupt nicht weiß, was es bedeutet. Und das ist eigentlich relativ einfach irgendwie zu klären, wenn man den Kindern sagt, irgendwie male mir ein passendes Bild zu der Rechnung 3x5. So, und dann kannst du davon ausgehen, irgendwie, wenn die Kinder das nicht gelernt haben, dann wirst du irgendwie viele Kinder, die dir das falsche Bild wieder zu zeichnen.
Was würde man für ein Bild zum Beispiel zeichnen?
Die würden zum Beispiel nicht drei Päckchen mit fünf Blumen zum Beispiel, sondern es könnte sein, dass du fünf Päckchen mit drei Blumen hast.
Okay, also dass sie dann
genau, weil sie das,
das vertauschen.
Nicht verstanden haben.
Ja, okay.
Also dann wissen sie nicht, dass 3x5 ist 5 plus 5 plus 5. Die könnten noch denken, es ist irgendwie 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 und das bedeutet, die haben einfach die Multiplikation nicht verstanden.
Mhm.
So, und dann, wenn das nicht sitzt, dann ist alles Weitere, was zu dieser Multiplikation kommt, in den höheren Stufen, ist schon verloren, weil die Kinder das nicht beherrschen. Das heißt, die werden Sachaufgaben nicht lösen können. Das bedeutet, alle Kompetenzen, die später irgendwie wirklich mit rechten Wegen und Begriffen und erklären und begründen, das ist schon verloren gegangen, weil wir diese Kernkompetenz am Anfang Stufe B einfach nicht nachhaltig aufgebaut haben.
Hm. Was ich mich jetzt frage, bleibt denn das Wissen tatsächlich erhalten im Spiralkurriculum? Also man verteilt ja dann, oder man hat ja diesen Kompetenzaufbau und verteilt es über verschiedene Jahre. Ist es tatsächlich so, dass das förderlich ist und einen besseren Erfolg hat, als wenn man sowas linear unterrichten würde oder als kompakten Block?
Na, also hier ist die Forschung tatsächlich dann ziemlich eindeutig. Studien zur verteilten Praxis, die zeigen zum Beispiel, dass Lernen in zeitlichen Abständen und mit variierenden Anforderungen dann zu deutlich stabileren Wissensstrukturen führen, als Blockunterricht zum Beispiel. Also es kursiert immer das Gerücht irgendwie, dass die Kinder, weiß ich nicht, viele Kollegen machen zum Beispiel über Wochen hinweg irgendwie eine Rechen- oder eine Rechenstrategie oder eine Rechtschreibstrategie zum Beispiel. Und Studien belegen, man muss sich wirklich sehr lange mit Sachen auseinanderhalten, damit man sich das merken kann. Also 4 Wochen muss ich unser Gehirn ungefähr befassen mit Themen, damit es Langzeit irgendwie gespeichert ist. Und trotzdem heißt es lange nicht, dass wir uns als Block damit irgendwie befassen müssen, sondern die Studienlage sagt ganz klar irgendwie, in regelmäßigen Abständen mit variierenden Anforderungsbereichen bleibt das besser hängen. Es ist nachhaltig. Das ist genau das, was unser Spiralcurriculum irgendwie tatsächlich nutzen möchte als Effekt. Also dieses Wiederkehr und diese Variation und Kontextwechseln und Anforderungsbereichen, die steigen. Und genau das ist es. Also Wissen bleibt dann nicht trotz, sondern wegen der Spiral tatsächlich dann erhalten.
Das Spiralcurriculum ist ja eigentlich im Rahmenlehrplan fest verankert. Also der gibt ja vor, in welcher Klassenstufe man was machen sollte. Das heißt, arbeiten nicht eigentlich alle schon nach diesem Prinzip?
Ja, irgendwie schon, aber nicht irgendwie, wie es tatsächlich dann gedacht ist. Also, dass es wirklich mit einer gezielten Progression ist und zwar nicht im Stoff, also nicht bei den Inhalten, sondern immer nach den Kompetenzen.
Also muss es eigentlich richtig angewendet werden. Das ist zwar da als Grundgerüst und alle lernen danach, aber diese Progression ist eigentlich das, worauf es ankommt.
Genau, also es muss irgendwie nicht die Inhalte sind in der Progression sozusagen, sondern wirklich die Kompetenzen, und das geht einher, dass wir wirklich Variation reinbringen und einfach die Kompetenzen weiter aufbauen, dass die Anforderungen irgendwie steigen und so weiter und so fort.
Wie verhält sich dann das Spiralcurriculum zum offenen Unterricht? Würdest du das so gleichsetzen oder sind das zwei Paar Schuhe?
Nee, das sind tatsächlich dann zwei Paar Schuhe. Also Spiralcurriculum beschreibt tatsächlich dann die Struktur von Lernwegen und das ist ja keine Methode. Offener Unterricht ist ja eine Methode.
Und wie sieht es da aus mit leistungsschwächeren Kindern? Profitieren die auch davon? Oder würdest du eher sagen, die sind so ein bisschen die Verlierer im Spiralcurriculum?
Nee, die gewinnen auch tatsächlich, also weil das ein Spiralcurriculum entlastet. Weil Bekanntes ist, Bekanntes bringt halt Sicherheit. Es kommen einfach neue Schrittweisen irgendwie dazu, aber die Überforderung wird ja dadurch reduziert. Es gibt ja diese Theorie, also diese kognitive Überlastungstheorie sozusagen, unser Gehirn lernt gut an der Grenze zur Überforderung, ohne überfordert zu sein, aber auch nicht unterfordert zu sein. Und für die Kinder bringt das wieder die Tatsache, dass sie immer auf altes Wissen zurückgreifen können, bringt das irgendwie wirklich große Sicherheit. Das entlastet auch irgendwie unser Arbeitsgedächtnis, also das Kurzzeitgedächtnis, weil wir auf altes Wissen zurückgreifen, was hoffentlich irgendwie lang Zeit gespeichert ist. Das heißt, in unserem Kopf ist dann genug Platz, genug Speicher vorhanden und verfügbar, um diese neue Denkleistung erbringen zu können. Und das ist halt nicht möglich, wenn ich alles auf einmal irgendwie von den Kindern abverlange, ohne dass sie es Langzeit gespeichert haben. Also es ist immer eine Frage von, wie viel Kapazität ist gerade da, um das irgendwie speichern und verarbeiten zu können. Und wenn da alles drumherum irgendwie so schon überfordert ist, dann ist es da irgendwie schon verloren. Deswegen, also immer bedenken, die Kinder brauchen irgendwie Zeit, und damit es Langzeit gespeichert ist, das dauert. Und je mehr Zeit wir uns irgendwie dazu lassen, dass es wirklich irgendwie gespeichert wird, umso mehr freien Kapazitäten hat man, um ja, neue Denkprozesse in Gang zu setzen, damit es weitergeht.
Welche Gefahren siehst du beim Spiralcurriculum? Was wären da Fallstricke, jetzt außer, dass man diese Progression nicht so beachtet?
Naja, dass Inhalte ständig wiederholt werden oder dass die Denkaufgaben nicht geändert werden. Also es ist irgendwie, es bleibt immer alles beim Alten. Dann dadurch ist man wirklich sehr langsam und die Kinder haben das Gefühl, irgendwie alles ständig zu wiederholen, verlieren dann die Motivation. Oder es die Kinder haben das Gefühl, auf einmal immer alles zu beherrschen quasi, weil das immer alles gleich ist, gleich aufgebaut ist. Und dadurch hat man irgendwie eine Fehlinterpretation der eigenen Leistung und das ist halt ein Problem. Deswegen ist es wichtig, irgendwie diese Inhalte nicht ständig durchzukauen auf einer Ebene, sondern wirklich die Denkprozesse so stetig zu steigern, dass die Kinder nicht in diesen, ja, in diese Hängematte reinkommen von, ach, ich kann das, ich muss mich nicht mehr anstrengen, ich kann das sowieso.
Haben wir noch irgendwas vergessen zum Thema Spiralcurriculum?
Na, ich glaube, zusammenfassend kann man schon sagen, also ein Spiralcurriculum ist ja kein Wiederholungskonzept. Es ist einfach ein Modell für einen systematischen Kompetenzaufbau. Und ich glaube, das ist nichts mit Inhalten per se zu tun hat, sondern mit Kompetenzaufbau. Und ich bin wirklich überzeugt, man müsste statt diese Stoffverteilungspläne nach Inhalten zu gestalten, sollte man die nach Themen machen für eine ganze Jahrgangsstufe. Und das wäre viel, viel sinnvoller. Also ähnlich wie bei SCHIC irgendwie, das sind diese schulinternen Curricula, die auch irgendwie erstellt werden. Mittlerweile gibt das Ministerium welche vor, die man benutzen kann. Aber auch da wird nicht wirklich damit gearbeitet. Also schöner wäre es, wenn die Fachkonferenzen sich wirklich hinsetzen, die großen Themen irgendwie rausholen und gemeinsam dran arbeiten, um genau festzulegen, welche Kompetenz aufgebaut werden soll zu einem bestimmten Thema.
Und wie gesagt, wenn die Arbeit einmal gemacht ist, dann sind es ja eher dann irgendwann nur noch Detailfragen, die
man da... Ja, und dann ist es auch kein Roulette irgendwie, wenn mehrere Parallelklassen laufen, weiß man zu jeder Zeit irgendwie, welchen Stand die Kinder haben. Man weiß irgendwie, welche Kompetenzen aufgebaut worden sind. Man weiß, was angenommen ist, worauf Wert gelegt wurde und nicht anfangen. Momentan übernimmt man eine Klasse und man weiß, welche Themen sie gemacht haben. Das war's. Und wir sind nicht da, um Wissen zu vermitteln, weil Wissen können sich die Leute mittlerweile überall aneignen. Wir sind da, um Kompetenzen aufzubauen. Das ist unser Job tatsächlich tagtäglich. Und ich glaube, es wird tatsächlich noch zu oft mit Inhalt verwechselt.
Ich würde sagen, das war ein guter Schlusssatz. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen meldet euch gerne. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr den Elementarwissen-Podcast gehört habt. Um keine Folge zu verpassen, folgt uns einfach auf Instagram oder abonniert den Podcast-Feed.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Für einen regen Austausch zum Thema Schulentwicklung tretet gerne unserer Facebook-Gruppe Elementarwissen bei.